Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch.
Mit Britta Bürger. Schönen guten Morgen. Was unsere Mimik verrät, das kann mein heutiger Gast erklären, der Coach und Experte für Emotionen und deren Bühne. Dirk Eilert betreibt in Berlin eine Akademie für emotionale Intelligenz. Er schreibt Bestseller zum Thema Mimik und Flirten und produziert seinen eigenen Podcast, in dem er zum Beispiel die Auftritte von Martin Schulz und Donald Trump analysiert. Herr Eilert, guten Morgen, willkommen.
Guten Morgen.
Wie ist denn das? Stehe ich jetzt eine Stunde unter strenger Beobachtung meiner Mimik hier bei Ihnen?
Ja, genau, ich bin sehr froh, dass ich hier bei Ihnen im Studio bin. Das heißt, ich werde Sie fleißig beobachten.
Was sehen Sie denn gerade?
Ich sehe jetzt gerade Freude. Gerade bis eben noch habe ich Konzentration gesehen, wie Sie sich vorbereitet haben. Und jetzt sehe ich Interesse im Gesicht und Freude im Gesicht. Und ich freue mich auch auf die Sendung.
Woran erkennen Sie die Freude?
Die Freude erkennt man daran, dass die Augen so ein bisschen mitlachen. Weil da ist nicht der Mund zuverlässig, sondern wirklich die Augen.
Dirk Eilert, Mimikleser und Coach. In dieser Stunde ist er bei uns im Gespräch. Mein heutiger Gast kennt sich mit jedem Zucken der Augenlider und Mundwinkel aus. Dirk Eilert hat mehrere Bücher zum Thema Mimik geschrieben. Er nimmt Politiker ebenso ins Visier wie das Verhalten von Menschen, die flirten. Herr Eilert, warum haben Sie das Mimiklesen zu Ihrem Spezialgebiet gemacht? Was ist daran so interessant?
Also ich glaube, es gab eine Schlüsselsituation für mich. Da war ich 4 und saß in der Badewanne und habe wegen irgendwas geflunkert. Und meine Mutter kam rein und meinte, Mensch, ich sehe, dass du lügst. Das steht dir auf der Stirn geschrieben. Und meine Mutter hat mir dann später erzählt, dass sie durchs Schlüsselloch geguckt hat. Und ich saß in der Wanne und habe wie verrückt meine Stirn gerubbelt und habe versucht, es wegzuwischen. Und also seit ich denken kann, interessiert mich das Thema Körpersprache. Ich habe dann mit 12 Sherlock Holmes gelesen. Mit 15 hatte ich mein erstes Körpersprachebuch. Ja, und seitdem hat mich dieses Thema nicht mehr losgelassen. Ich habe dann später verschiedene Gestik- und Mimik-Codierungssysteme auf wissenschaftlicher Basis gelernt, habe mich ja dann 2001 als Coach selbstständig gemacht. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich erkennen, ob mein Klient wirklich ja, fühlt, was er sagt. Sagt er, dass es ihm besser geht, weil es wirklich so ist oder ja, um mir einen Gefallen zu tun?
Jetzt haben Sie einen ganz großen Bogen geschlagen, von dem 4-Jährigen in der Badewanne bis hin zu Ihrer Professionalität. Bleiben wir nochmal bei dem Kind. Hatten Sie denn damals gelogen?
Das weiß ich gar nicht mehr. Das war wahrscheinlich so eine Kleinigkeit, wie Kinder halt so flunkern mit 4, ne? Ich kann es gar nicht mehr wissen. Ich weiß nur, dass mir das so im Kopf geblieben ist, dass ich mich daran immer noch erinnere. Also scheint ein wirklich prägendes Erlebnis gewesen zu sein.
Schon Charles Darwin hat sich mit Mimik und Körpersprache beschäftigt. Welche Emotionen lassen sich denn an der Mimik überhaupt festmachen?
Also da muss man unterscheiden. Es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Emotionen. Es gibt sogenannte Basisemotionen. Das sind im Wesentlichen 7 Stück. Das sind Angst, Überraschung, Ärger, Ekel, Verachtung, Trauer und Freude. Hinzu kommt noch Liebe als 8. Und die drücken sich kulturübergreifend gleich im Gesicht aus. Und die kann man halt ganz treffsicher erkennen, weil da hat die Forschung gut untersucht, welche Muskeln ganz konkret angespannt werden im Gesicht, wenn man bestimmte Gefühle spürt.
Und spielen dabei bestimmte Partien des Gesichts eine Rolle? Also stehen die Augen für andere Emotionen als der Mundbereich?
Also die Emotionen verteilen sich grundsätzlich über das komplette Gesicht, aber die Augen, insbesondere hier die Augenbrauen, sind besonders zuverlässig, weil das kann jeder mal probieren im Spiegel. Wir können die Augenbrauen weniger gut bewegen als den Mund, weil wir auf den Mund einen besseren Zugriff haben, Artikulation, Essen. Deswegen sind die ganzen zuverlässigen Bewegungen, um Emotionen zu erkennen, wirklich im Augenbereich.
Und was erzählen die dann, die Augenbrauen?
Augenbrauen können mir verraten, ob sich jemand wirklich freut oder nur als Maske lächelt. Lächeln ist die häufigste Maske. Die Augenbrauen können mir sagen, ob jemand traurig ist, ob jemand ja wütend ist, ob jemand Angst hat. Und das auf eine sehr subtile Art und Weise und auch sehr, sehr schnell, sodass es die meisten Menschen, die nicht trainiert sind, übersehen.
Ist die Frage, wie verlässlich dann die Interpretation ist, also wie schnell ist denn die Mimik? Schneller als unser Verstand?
Definitiv. Mimik ist schneller als der Verstand. Es gibt sogenannte Mikroexpressionen. Das ist eine Studie aus den 60er Jahren. Da haben 2 Psychologen psychotherapeutische Sitzungen analysiert. Und ja, die haben Mikroexpressionen entdeckt. Also Momente, wo die Mimik für 40 bis 500 Millisekunden zuckt.
Wie kurz?
40 bis 500 Millisekunden. Also ein Wimpernschlag dauert normalerweise, wenn wir blinzeln, 250 Millisekunden. Dann hat man mal so eine Idee, wie schnell das ist.
Ja. Sie vermitteln diese Technik des Mimiklesens in Seminaren, in Ihren Büchern. Sie haben auch einen eigenen Podcast, aber Sie nutzen es auch eben in der direkten Arbeit als Coaching-Ausbilder. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt für manche dann durchaus unangenehm ist, unter diesem Dauerscan Ihres Blickes zu stehen. Also entweder in Seminaren, aber auch zum Beispiel abends im Freundeskreis beim Essen, weil man immer denkt, was guckt denn der jetzt, was beobachtet der, was sieht der?
Den Gedanken kann ich durchaus nachvollziehen. Wichtig ist dabei, dass wir daran denken, dass es nicht um Durchschauen geht, sondern vielmehr um Empathie. Sie haben das Thema Coaching, Therapie gerade angesprochen. Es gibt Studien, die haben ganz deutlich gezeigt, dass Therapeuten, die eine gute Emotionserkennungsfähigkeit haben, also die gut sehen, wie der andere sich fühlt, einfach bessere Ergebnisse erzielen. Also es geht hier wirklich um ein Handwerkszeug, was ganz essentiell für jeden Coach, für jeden Therapeuten ist.
Dennoch überlappt sich das ja mit dem Entlarven.
Ja, definitiv, es überlappt sich. Deswegen ist mir auch immer ganz wichtig in den Trainings die Haltung dahinter. Wir versuchen auch die richtige Einstellung, die richtige Haltung zu vermitteln, weil es geht nicht um Durchschauen. Es geht darum, beim anderen zu sein, genau wahrzunehmen, was da los ist und ja, dann mir auch die Frage zu stellen, wie kann ich darauf gut eingehen?
Die Mimik verrät ja nicht, warum jemand diesen oder jenen Gesichtsausdruck hat. Aber eigentlich ist doch gerade das interessant.
Genau, und deswegen geht es im Gespräch darum, rauszufinden, was dahinter steht. Weil kein Mensch der Welt kann Gedanken lesen. Das wäre völlig unseriös, wenn man sowas behaupten würde. Und für mich geht es eher darum, im Dialog gemeinsam zu ergründen, was denn da ist. Wenn ich zum Beispiel morgens aus dem Haus gehe und sage, Schatz, ich komme heute ein bisschen später, weil ich abends noch einen Vortrag habe. Und meine Frau zeigt Trauer in dem Moment und sagt aber, kein Problem. Dann ist die Frage, was steht hinter der Trauer, hinter der Enttäuschung? Das zu sehen, gibt mir die Chance, darauf einzugehen.
Das sind jetzt so spontane mimische Reaktionen, die Sie beschreiben. Aber es gibt ja auch eine feste Mimik, die sich eingeschrieben hat in Gesichter und die natürlich von anderen gedeutet wird. Ich bin ein bisschen skeptisch. Also ein trauriger Gesichtsausdruck, der sagt ja noch nicht zwangsläufig, dass dieser Mensch immer traurig ist. Vielleicht sind gravierende Dinge passiert in seinem Leben, die dazu geführt haben, dass er so aussieht, wie er aussieht. Er kann sich heute aber ganz anders fühlen.
Definitiv. Also wichtig ist die sogenannte Baseline, das Normalverhalten einer Person. Ich gucke mir erstmal an, wie sieht das Gesicht im neutralen Zustand aus. Und was man da wissen muss, ist, dass jedes Gesicht im neutralen Zustand, wie Sie es gesagt haben, ein bisschen anders aussieht.
Was ist denn der neutrale Zustand im Schlaf?
Also, ich sage mal entspannt. Wenn Sie jetzt zuhören, dann lächeln Sie leicht, aber die Augenpartie ist eher neutral beim Zuhören. Dann kann eine Konzentration dazukommen. Sie ziehen vielleicht die Augenbrauen ein bisschen zusammen, dann würde sich die Falte zwischen den Augenbrauen vertiefen. Aber wenn die sich nicht vertieft, dann sagt mir das gar nichts. Also nur weil jemand eine Falte zwischen den Augenbrauen hat, verrät mir das noch gar nichts. Wichtig ist, wir deuten nur die Bewegung im Gesicht. Also der Unterschied, der auftritt, wenn Sie mir zuhören.
Wie ist das denn mit Ihrer eigenen Mimik und Körpersprache? Also sind Sie unter Dauerkontrolle der Situation angepasst?
Nein, um Gottes Willen. Also es geht überhaupt nicht darum, es geht im Wesentlichen nicht darum, was ich ausstrahle, es geht im Wesentlichen darum, zu schauen, was bei Ihnen passiert. Ich bin überhaupt kein Freund davon, Körpersprache und Mimik zu kontrollieren, weil das sieht gekünstelt aus, das endet in Selbstkontrolle und das verhindert jede natürliche Kommunikation. Also spontan sein ist extrem wichtig.
Weil das habe ich mich schon gefragt, wohin das alles führen soll. Also die Beschäftigung mit der Mimik und der Körpersprache, ich verstehe. Der eine Aspekt ist die Empathie, das Verstehen. Meinetwegen der Therapeut versteht, wie sein Klient sich wirklich fühlt. Aber derjenige, der sich selbst über seine eigene Mimik Gedanken macht, der kommt ja schon schnell dann auf so eine Schiene der Selbstkontrolle und im Grunde auch Selbstoptimierung.
Richtig. Und ich sag mal, meine kleine Vision ist eine Gesellschaft, wo wir einfach offen miteinander kommunizieren, wo ich sehe, wie es Ihnen geht, darauf eingehen kann, Sie sehen, wie es mir geht, darauf eingehen können. Und wenn ich mir die Kommunikation heute anschaue, Handy geprägt, da muss man nur mal in die U-Bahn sich setzen, alle gucken auf ihr Handy, auf ihr Smartphone, wir gucken kaum noch anderen Menschen ins Gesicht, auch im Business-Kontext nicht, wenn man im Hotel auscheckt. Also das ist meine Vision. Einfach die Idee, lasst uns wieder mehr ins Gesicht gucken.
Dirk Eilert befasst sich in seinem Podcast auch regelmäßig mit der Mimik und Körpersprache von Politikern. Und darüber reden wir gleich noch, was Donald Trump und Martin Schulz ausstrahlen. Die Mimik ist die Bühne der Emotionen, das sagt mein heutiger Gast, der Coach und Mimikleser Dirk Eilert. Herr Eilert, Sie bieten sich gern als medialer Lügendetektor an, analysieren und entschlüsseln die Mimik und Körpersprache von Politikern. Dazu produzieren Sie auch einen eigenen Podcast. Und zuletzt habe ich da bei Ihnen gesehen, wie Sie Martin Schulz unter die Lupe genommen haben, nach seiner 100%ig bestätigten Kandidatur als Kanzlerkandidat. Ist das nicht ein bisschen übertrieben zu sagen, das tun Sie im Podcast, die Mimik und die Körpersprache von Martin Schulz, die hätte größeren Einfluss auf dieses spitzenmäßige Wahlergebnis als das, was er inhaltlich sagt?
Also ich sag mal so, es gibt eine Studie aus den 80er Jahren, die das mal untersucht hat. Da hat man die Präsidentschaftswahlen in den USA 84 untersucht, damals sind Ronald Reagan gegen Walter Mondale angetreten. Und was da rauskam, ist, dass die Mimik die Haltung der Wähler mehr beeinflussen kann als die Parteizugehörigkeit und die Übereinstimmung mit den Inhalten, was man nachvollziehen kann. Wenn zum Beispiel ein Politiker, ich sag mal, der tritt vor die Kamera und sagt sowas wie, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, dagegen müssen wir was tun. Und jetzt können wir uns mal vorstellen, der macht das mit verschiedenen Gesichtsausdrücken. Einmal zieht er die Augenbrauen innenseiten so hoch, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, dann sieht das betroffen aus. Der kann auch die Augenbrauen zusammenziehen dabei, das sieht so ein bisschen nach, ich packe es an aus. Also der kann auch die Augenbrauen hochziehen und zusammen, das wäre dann Sorge. Oder er macht gar nichts im Gesicht. Und wir werten Aussagen danach, wie die Mimik dabei auch aussieht. Also das eine ist der Inhalt, das andere ist, wie kommt das bei mir an? Und das beeinflusst die Haltung in der Tat stärker als der eigentliche Inhalt. Der spielt natürlich auch eine Rolle grundsätzlich. Aber dennoch sage ich, die Mimik und Körpersprache ist extrem entscheidend dafür, wie ein Politiker bei den Wählern ankommt.
Bleiben wir bei Martin Schulz. Welche Merkmale seiner Ausdrucksmöglichkeiten fördern denn diesen sogenannten Schulz-Effekt?
Also mimisch zeigt er ein sehr breites Spektrum an Emotionen, was schon mal sehr wirksam ist, weil dadurch wirkt er glaubwürdiger. Und er macht auch mit den Händen was Spannendes. Er gestikuliert sehr, sehr viel. Er zeigt sowohl weiche Gesten als auch härtere Gesten. Das sind sogenannte Rhythmusgesten. Also er bewegt die Hände im Takt seiner Worte. Und auch da gibt es wieder Studien zu, dass Menschen, die viel gestikulieren, die Worte viel mit den Händen unterstreichen, glaubwürdiger wirken, sympathischer wirken und dass ja anders transportiert wird, handlungsstärker auch wirken.
Meinen Sie denn, er hat das einstudiert oder ist er so authentisch, wie er eben auch wirkt?
Also es wirkt auf mich authentisch. Das heißt, was ich mir stets anschaue, ist natürlich ein Zusammenspiel von Mimik und Körpersprache. Wenn Sie jemanden haben, der jetzt von seinem Medientrainer den Tipp kriegt, gestikulier doch mal mehr, das habe ich gerade gehört bei Deutschlandradio Kultur, und der fängt dann an, das zu machen, dann werden Sie merken, dass die Mimik hier nicht dazu passt, weil die Mimik vielleicht gar nichts macht und die Hände sich bewegen. Also es muss ein Wechselspiel sein und das kann man sehen und das wirkt wiederum auch auf die Zuschauer.
Was für ein Image will er denn abgeben?
Was er abgeben will, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, welche Wirkung hinterlässt. Und das, was rüberkommt, und das geht gar nicht darum, was er wirklich im Kopf hat, sondern was er transportiert, ist auf jeden Fall die Dinge anpacken, Dinge verändern. Und das ist der wesentliche Punkt. Dinge verändern, Dinge in Bewegung bringen. Das sagt seine ganze Körpersprache und seine Mimik sagt, dass er mit dem Herzen dahinter steht. Achtung, ich sage, die Mimik sagt das. Das heißt nicht, dass es so ist. Ich kann nur sagen, wie es wirkt.
Und Sie würden sagen, es wirkt glaubwürdig?
Es wirkt glaubwürdig und vor allen Dingen spricht er gerade genau mit seiner Körpersprache die Motive an, die in der Bevölkerung da sind. Ich habe ja, das ist mir immer wichtig, ich mache das ja nicht retrospektiv im Rückblick. Ich habe das ja gesagt im Januar, dass die Umfragewerte für die SPD steigen werden und sie sind gestiegen. Und ich habe schon mehrmals Dinge prognostiziert, die dann auch eingetreten sind. Und das macht für mich ja diesen spannenden Aspekt in meiner Arbeit auch aus.
Das klingt jetzt aber ein bisschen nach Guru.
Ich
kann Dinge voraussehen.
Soll es nicht sein.
Also Sie würden behaupten, Sie können voraussehen, dass Martin Schulz gewinnt?
Das hängt von mehreren Faktoren ab. Das hängt auch davon ab, was Frau Merkel macht. Und mein Tipp an Herrn Schulz ist, wenn er denn gewinnen möchte, dann würde ich auf eine Sache achten. Er verlässt gerade so ein bisschen das, was er natürlicherweise macht. Er fängt nämlich an, bei seinen Reden mehr abzulesen und die Hände mehr am Rednerpult zu haben. Und es gibt natürlich immer Dinge, die noch beeinflussend sind. Wenn alles so bleiben würde, wie es gerade ist, dann hat er auf jeden Fall gute Chancen, Frau Merkel abzulösen.
Anderes Beispiel, Donald Trump, dem in Europa so viele misstrauen, der strotzt vor Überheblichkeit. Auf welcher Klaviatur spielt er, mimisch und gestisch?
Trump zeigt im Gesicht extrem viel Ärgerexpressionen, Ablehnungsexpressionen und auch Geringschätzungsausdrücke. Mimisch ist er, gestisch ist er sehr eingeschränkt. Gestisch macht er hauptsächlich Rhythmusgesten, also unterstützt die Worte mit den Händen und bewegt die Hände im Takt seiner Worte und zeigt viele Zeigegesten. Also Trump hat eine sehr, muss man jetzt vorsichtig sein, eine sehr offensive Mimik und eine sehr offensive, also eine angriffslustige Gestik und Mimik, aber die auch auf Handlung ausgerichtet ist.
Zeigt das Sicherheit oder im Gegenteil eigentlich doch eher Unsicherheit?
Das zeigt auf jeden Fall einen Menschen, der gerne handelt, schnell und viel handelt und ist natürlich auch Zeichen einer gewissen Sicherheit, wobei ich sagen muss, dass Trump mehr und mehr Stresszeichen zeigt. Ich denke nur mal gerade an das Treffen mit Merkel. Als die Pressefotos gemacht wurden, da wirkte Trump extrem angespannt und gestresst in dem Moment.
Woran haben Sie das gesehen?
Das habe ich daran gesehen, dass seine Körpersprache eher erstarrt war. Er saß ziemlich regungslos so auf dem Stuhlanfang vorne, sich nach vorne gelehnt, hat eine erhöhte Blinzelrate gehabt. Da achtet kein Mensch sonst drauf. Wir haben normalerweise eine Blinzelrate von 10 bis 15 pro Minute. Also wir blinzeln 10 bis 15 Mal pro Minute. Wenn wir Stress haben, blinzeln wir schneller. Das hat Trump in dem Moment gemacht und er hat immer wieder aus der Erstarrung so wippende Körperbewegungen gemacht, was auch ein Hinweis darauf ist, dass da Stress abgebaut wird.
Viele misstrauen ihm ja. Zeigt sich denn auch, wann er lügt?
Es zeigt sich in der Tat, Achtung, wichtig ist, es gibt nicht das eine Signal für eine Lüge. Es gibt nicht die Pinocchio-Nase. Man muss immer genau abwägen. Das heißt, man kann es nie 100% sagen, wenn man jemanden nur beobachtet. Man müsste mit ihm sprechen und nachfragen können. Dann könnte man das sicherer sagen. Es gibt aber immer wieder Hinweise darauf, wenn Trump, ja, ich sag mal, flunkert, vielleicht mal einen Fakt behauptet, der nicht der Fall ist. Es gibt aber auch Momente, wo er was sagt, wo im Faktencheck später rauskommt, das hat nicht der Wahrheit entsprochen und man hat keine Täuschungshinweise gesehen, wo man Rückschluss ist, dass er manchmal einfach wirklich glaubt, was er sagt.
Das können wir nachher noch vertiefen, wenn wir nochmal genauer auf Fake News eingehen. Gemeinhin wird ja gesagt, wer lügt, der schaut einem nicht in die Augen. In Ihrem Buch habe ich gelesen, das ist genau das Gegenteil.
Genau, deswegen ist mir wichtig, alles, was ich mache, basiert auf wissenschaftlicher Forschung und die Forschung halt hat genau das Gegenteil herausgefunden. Lügner gucken eher mehr ins Gesicht des anderen, weil sie wissen wollen, ob der andere die Lüge schluckt. Und das ist genauso ein schönes Beispiel, was Sie gerade angeführt haben. Es gibt unheimlich viele Mythen über Körpersprache. Dinge, die wir mal gehört haben, die, ja, überhaupt nicht stimmen.
Was fällt Ihnen da ein?
Ich nehme mal das Arme verschränken. Ja, in jedem Körperspracheseminar kommt die Frage, heißt das jetzt Verschlossenheit? Das kann alles Mögliche heißen. Das kann bedeuten, dass es einfach bequemer ist, dass mir kalt ist. Nehmen Sie das berühmte an die Nase fassen, würde behaupten, dass jemand lügt. Völliger Quatsch. Oder wenn jemand nach rechts oben guckt, lügt die Person. Das sind alles Mythen, die rumschwirren.
Politiker präsentieren sich ja gern mit starken Gesten. Einige haben sie uns da jetzt schon vor Augen geführt. Aber woran erkennen wir, das ist mir noch nicht ganz klar, wirklich, ob sie echt sind, ob sie authentisch sind, ob sie ehrlich gemeint sind. Also zum Beispiel nehmen wir diese Geste von Angela Merkel, an die sich wahrscheinlich viele erinnern, in der sie diesem weinenden Flüchtlingsmädchen über den Kopf gestrichen hat. Was war das für eine Geste?
Hier ist die Mimik entscheidend in dem Moment, die verrät uns was, weil Frau Merkel hat damals, das ging ja im Hashtag Merkel streichelt durch die Medien, Frau Merkel hat, als sie mit dem Mädchen gesprochen hat, die Augenbrauen innenseiten ganz, ganz leicht hochgezogen und das ist ein Hinweis auf Mitgefühl und ich habe damals schon gesagt, Frau Merkel hat hier hochempathisch reagiert, hat allerdings verbal, sachlich geantwortet und auch das ist wieder so ein Punkt, ich habe damals gesagt, da war ich einer der wenigen, Merkel ist hier empathisch, die spürt die Emotionen dieses Kindes. Und ein paar Monate später sind die Grenzen aufgegangen.
Lassen sich Fake News im Gesicht erkennen? Auch das ist eine Frage, mit der sich Dirk Eilert befasst. In dieser Stunde ist der Mimikleser und Coach bei uns im Gespräch. Wir haben schon über Donald Trump eben gesprochen, darüber, ob man an seiner Mimik und Körpersprache erkennen kann, ob er die Wahrheit sagt. Mit ihm ist ja jetzt dieser Terminus Fake News wirklich in unser Vokabular eingegangen. Also absichtlich lancierte Falschmeldungen. Lassen sich Fake News im Gesicht erkennen?
Fake News lassen sich im Gesicht dann erkennen, wenn derjenige sich bewusst ist, dass es Fake News sind. Das heißt, derjenige braucht eine Bewusstheit und will vorsätzlich täuschen. Dann kann man das sehen, wenn jemand selbst nicht weiß, was er da erzählt und dass er was Falsches erzählt, dann habe ich keine Chance.
Wie ist das im Fall von Trump?
Im Fall von Trump mischt sich das durchaus. In manchen Situationen denke ich wirklich, er glaubt, was er da sagt. In anderen Situationen sieht man Täuschungshinweise in seiner Körpersprache. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Als er zum Beispiel das mit den Wahlmännern erwähnt hat, dass er irgendwie mehr Wahlmänner als Ronald Reagan hatte, hat er einseitig mit der Schulter gezuckt. Hier muss man wissen, die Muskulatur, die die Schultern anhebt, wird direkt vom limbischen System, vom Emotionszentrum gesteuert. Das war eine kleine Bewegung und das drückt Unsicherheit aus und sagt hier sowas wie, ja, dass er sich selbst unsicher ist bei dem, was er gerade sagt.
Bei Diktatoren, da muss man ja schon davon ausgehen, dass die ihre zum Teil paranoiden Behauptungen tatsächlich glauben. Das kann man dann nicht mehr erkennen.
Das kann man nicht mehr sehen. Das heißt, es gibt natürlich auch Grenzen. Das heißt, nehmen Sie auch mal gute Schauspieler. Wenn jemand wirklich fühlt, was er sagt, dann, ich sehe ja mimisch und körpersprachlich nur, was die Person fühlt, nicht was sie denkt. Und wenn jemand wirklich, ja, auch hier in dem Sinne denkt und fühlt, was er sagt, was sie sagt, dann hat man keine Chance.
Politiker sind ja zum Teil auch gute Schauspieler. Das heißt, man kann sich bestimmte Masken zulegen, um andere zu verbergen.
Genau, man kann sich bestimmte Masken zulegen. Wenn es allerdings eine Maske ist, dann sickert irgendwo was durch. Da gibt es diese ganz kleinen Mikroexpressionen, die schnellen Bewegungen im Gesicht. Also eine Maske funktioniert nicht. Wenn, dann muss die Person wirklich fühlen und glauben, was sie sagt. Und hier wird es natürlich dann spannend im Dialog. Das heißt, wenn jemand nur sendet, nur spricht und ich kann nicht nachfragen, habe ich weniger Chancen, als wenn ich nachfragen kann und auch mal Fragen stellen kann, die vielleicht überraschend sind.
Aber diese Mikroexpression, wie Sie sie nennen, Sie haben vorhin die Millisekunden angesprochen, ist das denn wirklich was, was Sie noch mit Ihrem Auge erkennen können? Oder belegen das Studien, die das dann computergestützt berechnet haben?
Nein, das lässt sich mit dem Auge erkennen. Das kann jeder, wenn es trainiert ist. Wir haben mehrere Studien gemacht, zum Beispiel auch eine Speed-Dating-Studie, wo ich Killersignale identifiziert habe, also Mini-Zuckungen von 100 Millisekunden im Mundbereich, die darauf hingewiesen haben, dass ja die Dame in dem Moment nicht Ja sagen wird und den Mann wiedersehen möchte.
Das nennen Sie Killersignal.
Das nenne ich Killersignal, weil es in dem Moment quasi der Beziehungsabbruch bedeutet.
Die Wissenschaft steht immer auch vor Grenzen ihrer Methoden. Wie ist das jetzt bei Ihrer Arbeit? Also wo sind die Grenzen? Können Sie das noch klarer beschreiben?
Wichtig ist, wie Sie vorhin schon gesagt haben, Mimik kann uns nie verraten, warum sich jemand so fühlt. Mimik kann uns nur verraten, wie uns jemand fühlt. Und ja, ich verstehe mich so ein bisschen als Spurenleser, Spurensucher auch. Es geht darum, sich der Wahrheit zu nähern und das im Dialog zu machen. Es geht mir nie darum, zu sagen, dieses Signal bedeutet jetzt auf jeden Fall das. Es geht ja um ein besseres Miteinander. Und wenn ich jetzt bei Ihnen ein Signal sehe, wir sprechen hier und ich merke vielleicht, die Blinzelrate geht hoch, dann sehe ich, der Stresspegel steigt und dann könnte ich mal gucken, Mensch, sind wir vielleicht schon über der Zeit, rede ich gerade zu lange. Also es geht ja darum, besser aufeinander eingehen zu können.
Sie haben sich auch intensiv mit anderen Kommunikationsmethoden befasst, zum Beispiel dem neurolinguistischen Programmieren, NLP, einer nicht ganz unumstrittenen Methode, mit der man lernt, sein Kommunikationsverhalten auf eine bestimmte Art und Weise zu steuern. Sie bieten auch die sogenannte Wingwave-Methode an, mit der man zum Beispiel Auftrittsängste in den Griff bekommen kann. Also verschiedenste Wege mit dem Ziel der Selbstoptimierung auch und der Selbstkontrolle. Ich werde das Gefühl nicht los, dass man auf diesem Weg nicht mehr Empathie erzeugt, sondern Menschen, platt gesagt jetzt, für das neoliberale System fit macht. Also es geht doch auch um Vervollkommnung, um Effizienz, um Höchstleistung, ja, um Erfolg, irgendwas an sich zu machen, damit man erfolgreicher wird.
Also für mich geht es darum, mehr in Kontakt mit sich selbst zu kommen, mit den eigenen Emotionen gut leben zu können, im Leben glücklich zu sein, eine glückliche Partnerschaft zu haben. Wenn ich Blockaden spüre, diese Blockaden lösen zu können. Also für mich geht es darum, Menschen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihre eigenen Emotionen, ich würde gar nicht sagen kontrollieren können, das funktioniert nicht, sondern regulieren können. Jede Emotion hat eine wichtige Funktion. Es geht nicht darum, nicht mehr ärgerlich, nicht mehr traurig zu sein. Es geht darum, diese Emotion auch annehmen zu können. Wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Wenn mein Gegenüber traurig ist, ist es traurig. Und dann geht es darum, darauf einzugehen. Und die Frage ist nicht, will ich nur noch eine bestimmte Emotion wie zum Beispiel Freude erleben, sondern die Frage ist vielmehr, ja, wie kann ich ein Leben leben mit der kompletten Vielfalt von Gefühlen und ich sag mal, das Leben einfach annehmen.
Das klingt mir jetzt zu schön, weil wenn Sie zum Beispiel Leute ausbilden, die Manager coachen, Führungspersonen, denen werden Sie ja nicht beibringen, dass die jetzt daran arbeiten sollen, dass wenn sie sich traurig fühlen, traurig aussehen, sondern die Männer sollen erfolgreich sein, die Frauen auch.
Jetzt ist die spannende Frage, wie definieren wir Erfolg? Und da gibt es auch wieder schöne Forschung zu. Und meine Erfahrung bestätigt da auch, Menschen, die ein komplettes Spektrum an Emotionen ausdrücken, auch in der Führung, eine Führungskraft, die auch mal eine Betroffenheit zeigen kann, eine Führungskraft, die auch mal Ärger zeigen kann, eine Führungskraft, die auch, wenn sie ängstlich ist, mal ihre Sorge ansprechen kann, die sind erfolgreicher. Das ist charismatische Führung, emotionale Führung.
Wechseln wir mal die Szene und kommen aufs Flirten. Auch darüber haben Sie ein Buch geschrieben, der Liebescode, wie Sie Mimik entschlüsseln und Ihren Traumpartner finden. Da raten Sie Frauen zum Beispiel beim Flirten zu einem ganz schön klischeehaften Auftreten. Also da heißt es lächeln, sich weiblicher zurechtmachen, den Kopf schräg legen, durch Blicke auf sich aufmerksam machen, vielleicht nur in den Haaren spielen. Das ist doch vorgestern.
Also ich sag mal so, hier geht es darum, dass es viele Menschen gibt, die, ich sag mal, sich in der Kantine jeden Tag sehen, sich anlächeln und sich nicht trauen, den nächsten Schritt zu machen. Und die Tipps, die Sie gerade angesprochen haben, basieren darauf, dass die wenigsten Menschen wissen, dass beim Flirten die Frau führt. Männer brauchen Ermutigung, um sich zu bewegen. Und der Mann braucht genug Signale, damit er die Frau anspricht. Und wenn das nicht funktioniert, sind diese Tipps dafür da, damit die Frau ein bisschen nachhelfen kann. Den Mann mal anlächeln, den Kopf leicht zur Seite legen, ist der attraktivste Gesichtsausdruck, den es gibt, der gleichzeitig...
Wer sagt denn das?
Das sagt Forschung. Da hat man Folgendes gemacht. Man hat Probanden verschiedene Fotos gezeigt. Einmal ohne Lächeln, mit geradem Kopf, mit leicht zur Seite geneigtem Kopf. Dann stellen sie die Frage, wie attraktiv wirkt die Person auf sie? 0 bis 10. 10 ist attraktiv, 0 nicht. Ja, und da kommt dann raus, dass ein Ausdruck von Lächeln, leicht zur Seite geneigter Kopf, der attraktivste ist. Was völlig logisch ist übrigens, weil wenn hier die Augen mitlachen, echte Freude im Gesicht, leicht zur Seite geneigt, ist genau der Gesichtsausdruck, der kulturübergreifend auftritt, wenn jemand verliebt ist. Und wenn wir in ein Gesicht gucken, wo wir das Gefühl haben, die Person fühlt sich hingezogen zu uns, es gibt keinen besseren Gesichtsausdruck, der mich motivieren könnte, auf die Person zuzugehen.
Das ist erfolgreicher als ein intelligentes Gespräch.
Das ist die Vorstufe zu einem intelligenten Gespräch, weil wenn ich nicht die richtigen Signale sende, dann kommt es gar nicht zum Gespräch.
Sie gehen so weit, dass Sie Frauen raten, Fotos für die Partnersuche lieber in der unfruchtbaren Phase machen zu lassen.
Sie haben mein Buch sehr aufmerksam gelesen. Das war eine kleine Studie, die ich da erwähnt habe, weil ich die einfach zu spannend fand, um sie nicht zu erwähnen. Hier hat man das Gleiche gemacht. Man hat Fotos von Frauen, Versuchspersonen vorgelegt, einmal in der fruchtbaren Phase und einmal dazwischen. Und was da rausgekommen ist, ist halt, dass in dem Moment, wo der Eisprung ist, Frauengesichter ja spannenderweise attraktiver aussehen, attraktiver wirken.
Damit sagen Sie ja im Grunde, dass wir uns fast nur von Emotionen leiten lassen und nicht von Inhalten.
Ich sag mal so, die Entschuldigung, die Emotionen spielen eine ganz wichtige Rolle. Ich sage nicht, dass wir kopflose Wesen sind. Aber es gibt viele Momente, wo unsere Emotionen uns stärker beeinflussen als unser Verstand. Wir nur brauchen jeder mal drüber nachdenken. Wenn wir zwei Alternativen haben, zwischen denen wir uns entscheiden wollen, kaufe ich das neue Handy oder kaufe ich es nicht, dann kann man eine Pro- und Kontraliste machen. Und wenn man die gemacht hat, entscheiden sich die meisten doch dafür, wo das Bauchgefühl hingeht.
Das scheint aber so, als spielen spontane Reaktionen gar nicht so eine Rolle. Also soll unser Verhalten komplett durchgeplant und vorhersehbar sein? Also bei dem Flirten, ja, wenn ich mir diesen Katalog von Verhaltensregeln angucke, da ist ja keine Spontaneität mehr.
Naja, also mein Tipp ist, das hat Freud schon gesagt übrigens, der hat mal auf die Frage, was muss man machen, um besonders gut in Psychotherapie zu werden, gesagt, lern alles über Psychologie, was du lernen kannst und wenn dein Patient vor dir sitzt, vergiss es wieder. Und meine Ideen, mein Buch soll einfach dazu führen, dass wenn sie merken, in der Partnersuche, beim Flirten, hakt es mal irgendwo, dass sie Ideen haben, was sie dann konkret tun können, um wieder in den Fluss zu kommen. Und dann wäre mein Tipp, wenn es läuft, vergessen Sie jeden Tipp.
Mein heutiger Gast, der Coach, Coaching-Ausbilder und Mimik-Spezialist Dirk Eilert, beginnt den Tag gern mit einer Achtsamkeitsmeditation. Heute auch?
Heute in der Tat leider mal nicht, das werde ich direkt nach der Sendung machen.
Was machen Sie da?
Ich setze mich einfach hin und atme im 5-Sekunden-Rhythmus ein, im 5-Sekunden-Rhythmus aus. Das ist eine Atemtechnik, die unser vegetatives Nervensystem in Balance bringt. Und das hilft mir einfach, ja, entspannter in den Tag zu starten. Heute bin ich einen Tick zu spät aufgestanden. Da hat die Meditation mehr Stress gemacht als Entspannung.
Wie lange machen Sie das dann?
15 Minuten circa. 15 bis 20 Minuten. Ich sage mal, manchmal auch nur 5 Minuten, aber dann mehrmals am Tag. Also ich mache das so, wie es gerade passt für mich. Es soll ja auch nicht zum Stress ausarten. Und ich merke einfach, es tut mir gut. Mein Geist wird klarer. Ich kann mich besser konzentrieren, bin aufmerksamer, fokussierter.
Sie haben schon als Fitnesstrainer gearbeitet und mit einer Polizeilaufbahn mal geliebäugelt, sich aber zunächst für die Verwaltung entschieden und haben es da sogar schnell zu einer Verbeamtung geschafft. Sie waren Stadtinspektor im Berliner Bezirksamt Spandau. Was macht ein Stadtinspektor?
Auch ganz unterschiedliche Sachen. Also im Studium lernen Sie alles Mögliche. Wir haben VWL, BWL gehabt, Sozialpsychologie, Soziologie, die zwei Fächer, die mich damals schon am meisten interessiert haben, Verwaltungsrecht und so weiter. Also Sie werden ausgebildet, um in allen Bereichen der Verwaltung eingesetzt werden zu können. Und ich war in unterschiedlichen Bereichen, im Sozialamt damals, im Haushaltsamt, bei den zentralen Diensten. Also habe eine Menge kennengelernt und habe dann für mich festgestellt, das ist nicht das, was mich glücklich macht.
Ich habe gelesen, ein Stadtinspektor, der überwacht und ahndet Ordnungswidrigkeiten. Und da habe ich gedacht, ob das vielleicht die einzige Verbindung sein könnte zu dem, was Sie heute machen, nämlich die Kontrolle.
Das hängt wirklich davon ab, was Sie da in der öffentlichen Verwaltung machen, wobei ich ja meinen heutigen Job nicht als Kontrolle sehe, sondern vielmehr als in Kontakt mit sich kommen, in Kontakt mit anderen kommen und sich dem, ich formuliere es mal abstrakt, dem Fluss des Lebens hinzugeben, also die Dinge annehmen zu können, die einem passieren.
Was hat Sie an diesem Job des Stadtinspektors gelangweilt?
Ich bin von der Grundpersönlichkeit her extrem neugierig. Mir wird extrem schnell langweilig. Ich merke, dass ich viel neuen Input auch brauche. Ich lese jeden Tag irgendwas. Ich sage mal, mein Gehirn hat Hunger. Und ja, das war mir einfach, die Routine war mir zu langweilig. Und ich habe mir eine Frage gestellt. Ich habe mich gefragt, wenn ich mal 65 bin und auf mein Leben zurückschaue, habe ich dann was bewegt mit dem, was ich hier gerade mache? Und da war die Antwort definitiv nein. Und was mir wichtig ist, ich möchte irgendwas machen, womit ich ja Menschen bewegen kann, die Welten ein bisschen schöner machen kann.
Verbessern?
Ich würde gar nicht von verbessern reden. Das klingt mir so nach Optimierungsdrang, sondern einfach ja zu helfen, glücklicher zu sein.
Hat Ihr Umfeld damals verstanden, warum einer wie Sie sich freiwillig aus der Verbeamtung entlassen lässt?
Also die, die mich gut kannten, meinten, ich habe mich schon immer gefragt, was du da machst, das passt überhaupt nicht zu dir. Natürlich kommen auch so Stimmen wie, bist du wahnsinnig, der Job ist sicher, du machst dich jetzt selbstständig und weißt überhaupt nicht, was dich erwartet. Und da sehen Sie schon, es geht überhaupt nicht um Kontrolle. Wenn es mir um Kontrolle ginge, dann wäre ich im Bezirksamt geblieben als Beamter. Ich habe mich quasi selbstständig gemacht und habe gesagt, ich probiere das aus. Ich probiere einfach und wenn es nicht klappt, mache ich was anderes.
Heute leiten Sie Ihre Akademie für emotionale Intelligenz, bilden vor allem Mimik-Coaches aus. Das heißt, Sie irgendwie reproduzieren Sie ja auch sich selbst, vermarkten Ihre Konzepte in Büchern, in Medienauftritten, im Podcast. Warum gibt es in diesem Marktsegment so viel Nachfrage?
Weil die Menschen mehr und mehr merken, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, zu sehen, wie andere sich fühlen. Ich mache das mal an einem kleinen Beispiel. Wir waren essen mit meiner Familie, wir saßen zusammen am Tisch, dann haben wir vorneweg warmes Brot bekommen und meine kleine Tochter, die war damals 5, die hatte ihr Brot noch, ich hatte meins schon aufgegessen und ich gucke zu ihr rüber und sage, Schatz, darf ich dein Brot noch haben, weil ich habe ganz viel Hunger. Sie guckt mich an und sagt, ja Papi, darfst du, und schüttelt ganz leicht den Kopf. Ich sehe das und sage, bist du dir sicher? Und dann zieht sie die Augen und Innenseiten hoch, ein Ausdruck von Trauer und sagt, na, können wir dann vielleicht noch ein Brötchen bestellen? Und das sind so die Momente für mich, wo es darum geht, sowas zu sehen, damit mehr in Kontakt zu kommen. Und diese Fähigkeit zu sehen, was bei anderen los ist, ist in der Führung wichtig, ist im Verkauf wichtig, ist in der Therapie wichtig, ist in Partnerschaften wichtig. Es gibt klare Studien, die zeigen, wenn Paare diese Fähigkeit haben, dann laufen Konflikte ganz anders. Man geht besser aufeinander ein. Die Partnerschaft ist glücklicher. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Und deswegen ist eine Riesennachfrage nach dem Thema.
Sie empfehlen Ihre Programme im Grunde allen nur denkbaren Zielgruppen. Ein paar haben Sie gerade schon genannt, also wirklich von der Kita bis zum Pflegeheim, Führungskräften, Vertriebsmanagern, eben auch Paaren, Familien. Und Sie plädieren sogar für ein Schulfach emotionale Intelligenz. Was haben Sie denn in der Arbeit mit Kindern erlebt?
Was wir in der Arbeit mit Kindern erleben, ist erstens, dass Kinder von Natur aus in dem Alter noch Lust haben, Körpersprache zu entdecken und auch gut darin sind, die Signale zu sehen. Diese Fähigkeit geht irgendwann verloren. Was wir aber auch erlebt haben, ist, dass unsere Kinder heutzutage Schwierigkeiten haben, mit dieser Fülle, mit dieser Informationsflut umzugehen, mit diesem Leistungsdruck in dieser Gesellschaft umzugehen und deswegen immer mehr Ängste auftauchen und dass es da einfach Hilfe braucht, Kindern Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, ja, mit ihrer Gefühlswelt einfach anders umgehen zu können.
Was meinen Sie genau damit, wenn Sie sagen, da geht was verloren? Was können Kinder ursprünglich?
Kinder können ursprünglich im Gesicht lesen. Wenn wir geboren werden und nicht sprechen können, sind wir Experten für die stille Sprache von Körper und Mimik. Und je mehr wir lernen zu sprechen, desto mehr achten wir auf die Inhalte und vergessen die Wirkung der Körpersprache. Und das ist eine Sache, da muss sich jeder wieder nur erinnern an das, was er mal konnte. Und wenn man mit Kindern anfängt, das zu trainieren, auf diese Signale zu achten, ihre Emotionen regulieren zu können, dann ja, lernen wir in der Schule das, worum es eigentlich im Leben geht, weil das eine sind die Fachinformationen, mit denen wir aus der Schule gehen, mit irgendwelchen mathematischen Formeln. Und für mich ist es viel wichtiger, Lebenskompetenz in der Schule zu lernen.
Wie machen Sie das mit Ihren eigenen Kindern? Sie haben ja eben dieses Brötchenbeispiel gebracht. Also lernen die das dann auch von Ihnen?
Ja,
also gehen die in ähnlicher Weise auch selbst damit um? Also erkennen die was und spiegeln ihnen das?
Genau, also lernen am Vorbild. Meine Kinder sind sehr exakte Wahrnehmer. Und da schon ein schönes Beispiel. Es geht da gar nicht darum, jetzt alles richtig machen zu wollen, sondern es geht darum, Mensch zu sein mit seinen Gefühlen. Und ich bin natürlich auch mal ärgerlich und wütend. Ich kann mich danach aber auch entschuldigen. Und da können Kinder auch mal lernen, Mensch, Papa kann auch mal wütend sein, aber Papa entschuldigt sich auch, wenn er das Gefühl hat, er hat einen Fehler gemacht. Und für mich geht es im Kern darum, Mensch zu sein und Menschen die Fähigkeiten zu geben, die man braucht, um in dieser Gesellschaft noch Mensch sein zu können.
Sie sind ja ein bisschen auch ein Getriebener. Das, finde ich, ist jetzt deutlich geworden in dieser Stunde. Es muss immer weitergehen. Da muss immer noch was Neues kommen. Was
muss nicht, darf. Ich bin extrem neugierig und ich höre nicht auf, Fragen zu stellen. Ich habe so viele Fragen im Kopf, bin einfach neugierig und ja, das, wenn Sie es so nennen, treibt mich. Ich würde eher sagen, das zieht mich.
Was ist das nächste Neue, das Sie anzieht?
Das nächste Neue ist in der Tat momentan stark, dieses Schulfach zu etablieren. Das ist eine Lebensaufgabe. Ansonsten mache ich nebenbei gerade noch meinen Master of Science, weil ich ja durch die ganze Forschung einfach jetzt auch noch den Doktortitel anstrebe. Nicht wegen des Titels, sondern weil ich einfach Spaß an der Sache habe. Und das ist dann ein Nebenprodukt, was auftritt, wenn man einfach forscht.
Dr. Dirk Eilert, Wirtschaftspsychologe. Wir haben in dieser Stunde viel über Mimik und Körpersprache gehört. Die konnten Sie hier im Radio jetzt nur sehr begrenzt einsetzen. Aber es war spannend. Ich habe Ihre Augenbrauen sehr beobachtet. Mhm. Danke, dass Sie bei uns waren.
Gerne, danke.
Nachzuhören sind unsere Gespräche der vergangenen 6 Monate online unter deutschlandradiokultur.de. Zuletzt waren viele interessante Frauen bei uns, zum Beispiel Barbara Sichtermann, Anna Fiebrock und Gitte Henning. Ab morgen sind wir zum Gespräch auf der Leipziger Buchmesse. Nach 9 spricht Susanne Führer dann mit dem italienischen Schriftsteller und Übersetzer Claudio Magris. Jetzt gleich folgt die Lesart mit Joachim Scholl und ich bin Britta Bürger, sage Tschüss, schönen Tag.